Ich darf quasi die erste Predigt halten, seitdem wir wieder hier sind. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass es heute ein Grund ist zum Feiern, weil wir hierher zurückkehren durften. Und ich weiß nicht, ich habe das Ganze ja so ein bisschen im Kopf durchlebt und ich war nicht immer ein Fan davon, dass wir hier in diesen Saal gehen, sondern habe das manchmal ein bisschen kritisch gesehen. Und die Geschichte mit diesem Saal und der Gemeinde geht eigentlich damit los, dass wir irgendwann die Entscheidung getroffen haben, das Holy Starfire hier auf diesem Berg zu machen. Und wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie einen großen Raum. Wir hatten die Vision, Lobpreis im Erzgebirge groß werden zu lassen und sind hierher gekommen und haben hier dieses Fest gefeiert für Gott. Und der Raum war groß, das ist richtig, aber der Raum war auch hässlich. Also es haben eigentlich alle so empfunden, dass das irgendwie das einzige Gute war, dass wir ihn günstig haben konnten, also kostenlos, und dass er groß genug war, um unsere Vision zu tragen. Und ein paar Jahre später kam es dann dazu, dass wir Räume gesucht haben und Gott uns irgendwann mit dem Finger quasi auf diesen Berg hier getippt hat und gesagt hat, das soll dieser Saal werden. Und in dem Moment war mir eigentlich bewusst, es liegt ein langer und steiniger Weg vor uns, nicht nur euch hierher zu kriegen, das ging ganz einfach, sondern auch diesen Saal zu sanieren und das ganze Gebäude quasi ansprechend zu gestalten, so dass Menschen sich hier wohlfühlen und auch sehen, dass Gottes Herrlichkeit auch ja, durch Gebäude strahlen kann, die quasi gut aussehen. Das hat sich tatsächlich auch so zugetragen, haben Sie ja vorhin schon gehört. Es war ein hartes Jahr, glaube ich, für einige. Und es ist auch noch nicht ganz vorbei, sondern wir kämpfen noch an der einen oder anderen Stelle und unsere Kraft ist auch sicherlich begrenzt, aber wir sehen die Erfolge und das ist, glaube ich, das, was uns ganz glücklich macht und das ist auch der Grund, warum wir sagen können, wir können heute schon Restart feiern, quasi wieder hierher zu kommen und zu sagen, wir sind wieder zurück und ja, wollen diesen Berg mit Leben füllen. An der Stelle bleibt es natürlich auch mir nochmal Danke zu sagen. Ich versuche das schon immer unseren Mitarbeitern und allen Helfern immer wieder zu sagen, aber auch nochmal von hier vorn. Ich habe heute keinen Hut auf, aber der gehört in den nach unten quasi. Ich danke euch für euren Einsatz, für euer Heldentum, was ihr hier an den Tag legt. Das war echt toll zu erleben, was Menschen hier geleistet haben. Und das Gute ist, nicht mit einer Peitsche dahinter, sondern mit einer Freude und mit dem, ja, der Lohn, ich darf mich selbst verwirklichen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass Bauen Gott nicht fremd ist. Und Gott hat viel gebaut. Wir lesen von Türmen, die gebaut wurden. Wir lesen von Schiffen, die gebaut wurden. Wir lesen von einem Tempel, der gebaut wurde. Und so gibt es noch die ein oder anderen Bauwerke, die wir erforschen können. Und merken, dass Gott an diesen Bauwerken auch absolutes Interesse hatte. Man merkt es daran, dass er keine Luft dran gelassen hat, genau zu erklären, was zu welcher Zeit, wie, mit welcher Größe und welchem Material und was mit Gold und was mit Bronze und was mit Fenster und was ohne und wie viel Zimmer die Arche. Gott hat sich um alles gekümmert und hat seinem Volk alles gesagt, was getan werden muss. Wir haben sicherlich einige Entscheidungen selbst getroffen, aber auch viele Entscheidungen auf diesem Berg sind mit Gott getroffen. Ich erinnere mich da immer an die Sarah, die unsere Innendesignerin war, die immer wieder gesagt hat, Gott hat mir heute Nacht gesagt, es wird rot. Das Treppenhaus zum Beispiel. Die Wand war erst blau geplant und Gott hat es über Nacht verändert. Und ich glaube, dass Gott absolutes Interesse hat, mit uns gemeinsam zu bauen und auch hier an diesem Ort weiterzubauen. In den letzten Wochen oder in den letzten Monaten hatte ich das Gefühl, wo ich Bibel gelesen habe, dass Gott uns auf eine Geschichte mit der Nase quasi tippen möchte und sagt, das ist eine gute Story, um hier auf diesem Berg wieder Lust zu machen, hier in diesem Gottesdienst wieder Lust zu machen. Und die Geschichte ist vom Wiederaufbau der Mauer von Jerusalem. Die kennt ihr vielleicht oder auch nicht, dann lernt ihr sie in den nächsten Wochen kennen. Nun ist es so, dass wir quasi ja schon am Ende sind, also wir sind quasi wieder eingezogen und deswegen habe ich auch heute nicht entschieden, dass wir am Anfang beginnen, wo die Mauer von Jerusalem noch in Schutt und Asche liegt, sondern wir kommen heute schon an den Punkt, dass die Mauer fertiggestellt ist. Und wir werden sehen, dass wir die Zeit überlisten und in den nächsten Wochen uns eigentlich rückwärts bewegen und ein Stück die anderen, wie quasi ist es dazu gekommen, dass diese Mauer gebaut wurde, erforschen werden in unserer Predigtreihe Rebuild. Vielleicht ganz anfangen, kurz zu erwähnen, warum ist diese Mauer gebaut worden? Eine Mauer um eine Stadt hat einfach eine einfache Bedeutung, nicht die Stadt groß zu machen, sondern einfach die Stadt zu beschützen. Es war damals an der Zeit, dass diese Mauer von Jerusalem dafür wieder sorgt, dass Jerusalem ein Ort ist, wo Menschen leben können, ohne Angst zu haben. Ohne die Angst, dass nachts jemand kommen könnte, der das raubt, was du irgendwie am Tag geschaffen hast, ohne dass du Angst hast, dass irgendwas mit dir passiert. Dafür wurde diese Mauer geschaffen, ein Schutzwall gegen Feinde und Plünderer. Und ich gebe ja zu, mit unserem Bau hat dieses Projekt nicht ganz so viel zu tun. Also wir haben den Raum nicht saniert, damit keiner rein kann, sondern wir haben den Raum saniert, damit Leute reinkommen. Und damit die sagen, hier ist es schön und ich will gern hierher kommen. Und trotzdem können wir, glaube ich, ganz viele Dinge aus dieser Geschichte mitnehmen, die wir uns als Ziele und als Fundament für das, was wir hier machen wollen, bauen, drunter legen können quasi. Fundamente liegen ja unten drunter. Die erste Stelle, die wir lesen in Nehemia 7, Vers 1, mit der ich heute starten möchte, beschreibt es ganz gut. Als der Wiederaufbau der Mauer abgeschlossen war, ließ ich die Torflügel einsetzen, dann wurden die Torwächter bestellt, auch die Sänger und Leviten bekamen ihren Dienst zugewiesen. Ist natürlich absolut logisch, wenn ich eine Mauer baue und es gibt Löcher drin, wo mal Tore rein sollen, das Erste, was natürlich diese letzten Schlupflöcher, wo Leute auch nachts kommen könnten, die müssen verschlossen werden. Das hätte wahrscheinlich jeder von uns genauso gemacht. Aber interessant ist, dass ohne ein Komma, ohne irgendwie, dass dazwischen noch beschrieben wird, wie diese Tore aussehen und was noch alles zum Schutz gemacht wurde, relativ zeitnah Menschen eingesetzt wurden. Das waren natürlich die Torwächter, es brauchte irgendeiner, der davor steht, das kennen wir schon aus einem Film, aber es waren Sänger und Leviten, die ihren Dienst zugewiesen bekamen. Das hat mich im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, etwas ins Stutzen gebracht, dass das so nah beieinander steht. Warum wurde nicht nur auf diese menschliche Sicherheit gebaut, warum wurde sofort irgendwie ein geistlicher Bereich geschaffen? Und jetzt mit dem Wort Leviten können wir vielleicht nichts anfangen, Sänger ganz gut, das sind die, die quasi singen, das spricht schon im Wort. Die Leviten waren quasi Gottes Lobpreiser, die waren freigestellt, Lobpreis und Anbetung zu Gott zu bringen. Warum wurden die in einem Satz mit den Torwächtern gebracht, mit denen, die mit Schild und, ja keine Ahnung, was für eine Waffe, wir sagen mal Schwert, quasi dort standen? Ich glaube, dass dem Nehemia und natürlich Gott, der ja geredet hat, relativ schnell bewusst war, wenn ich diesen Ort hier schützen möchte, dann reicht es nicht, dass ich alles Menschliche aufbiete, sondern ich brauche auch einen geistlich-göttlichen Schutz. Ich muss mich auch gegen das Geistliche stellen, gegen das, was mich dort angreifen möchte, gegen das, was eben nicht sichtbar ist, mit einem Schwert vor mir steht, wo ich sagen kann, wenn ich das größere Schwert habe, gewinne ich den Kampf, sondern auch gegen die geistlichen Kämpfe des Lebens. Ich glaube, und mir ist es so bewusst geworden, wir haben zum Beispiel vor kurzem hier das Schließsystem für diesen Saal bestellt und wenn man ein Schließsystem bestellt, dann beschäftigt man sich damit und mir ist so bewusst geworden, mit Schlössern kennen wir uns ganz gut aus. Wir haben zu Hause die besten Schlösser an unseren Türen, jetzt geht es weiter, dass man noch Kamerasysteme vielleicht darüber installiert, dass wir vorher schon wissen, bevor der auf den Klingelknopf drückt, wer ist dort draußen. Und ich frage mich manchmal, vergessen wir oder haben wir vielleicht auch vergessen, unsere geistliche Welt zu schützen? Habe ich, wo ich in mein Haus gezogen bin und wo ich mein Schloss eingebaut habe und gesagt habe, so jetzt entscheide ich, wer hier rein und raus kann mit dem Schlüssel, habe ich doch daran gedacht, auch die geistliche Welt meines Hauses zu schützen? Habe ich auch dort Abwehrsysteme eingebaut oder verlasse ich mich rein auf den Hersteller meines Schlosses und auf die Stabilität meiner Tür? In Epheser 6, die Verse 10 bis 13 lesen wir, nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, die heimtückischen Angriffe des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Der eine oder andere denkt jetzt, hua, was ist denn das für ein Text? Das ist ja irgendwie Hokuspokus, da geht es irgendwie um Dinge, von denen habe ich vielleicht noch nichts gehört, oder vielleicht sagt der eine oder andere auch, da geht es um Dinge, da beschäftige ich mich gerade extrem damit. Gott will uns Kraft und Schutz geben. Gott will uns Kraft und Schutz geben. Und das war Nehemia wichtiger als alles andere. Ich glaube, dass einigen ist das wirklich, wie ich gerade gesagt habe, bewusst, dass das eine Wahrheit ist. Dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern dass es dort eine geistliche Welt um uns herum gibt, die uns bedroht. Aber ich glaube, für einige von euch ist es auch Neuland. Und ich will euch ermutigen und ich will uns alle ermutigen, dass wir uns in dieses Denken hineinbegeben. Das war Nehemia damals wichtig und das zieht sich durch die ganze Bibel. Und wenn wir uns nur damit beschäftigen, wie wir uns körperlich schützen können, von mir aus auch ab nächster Woche mit einer Kettenrüstung hier sitzen, dann kann ich dir sagen, dass dein Geist trotzdem ein Bereich ist, der angegriffen werden kann und angegriffen wird. Und wenn wir hier in diesen Saal zurückkehren, dann ist es gut, dass wir Türen einbauen und alles Mögliche tun, damit dieser Saal nicht abbrennt und wenn er brennt, dass wir quasi noch zeitig genug rauskommen. Aber wir brauchen genauso diesen Schutz Gottes, diesen geistigen Schutz, diesen Rahmen, den Gott schafft, die Armee der Engel, die um dieses Gebäude steht und dafür sorgt, dass wir Gottesdienst hier feiern können in der Freiheit und einfach in einem Moment, wo wir Gott erleben können. Also ist es uns eigentlich klar, es muss Schutz geschaffen werden. Die Leviten und die Sänger, hatte ich vorhin schon gesagt, hatten die Aufgabe, den Herrn zu loben und das Volk immer wieder mit ihren Augen, ihren Sinn in dieses Lob Gottes hineinzuführen. Das war ein Fundament, was Nehemia so wichtig war, dass er das ganz am Anfang mit erwähnt hat. Dort drauf soll diese neue Stadt, diese Schutzmauer Jerusalem quasi gebaut werden. Aber wir lesen recht schnell weiter und merken, dass es noch ein zweites Fundamentteil gibt, was dieser Nehemia eingebaut hat. In Nehemia 8, Verse 1 bis 3, als es Mitte Oktober wurde, also fast jetzt wie in unserer Zeit jetzt, wir haben Mitte Oktober, gut, dass wir uns an so Zeitpläne gehalten haben. Als es Mitte Oktober wurde und die Israeliten an ihren Städten wohnten, versammelt sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Mose herbeizubringen, dem Gesetz, das Jahwe den Israeliten verordnet hatte. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die ganze Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am 8. Oktober, also schon letzte Woche, las er vom frühen Morgen bis zum Mittag auf dem Platz vor dem Wassertor aus diesem Gesetzbuch vor. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Gottes Wort, also wir hätten den Gottesdienst vielleicht auch heute so beginnen können, dass wir uns einfach mal hier vorne hinstellen und 3-4 Stunden Gottes Wort lesen, gemeinsam. Und alle, ihr lauscht quasi mit euren Ohren. So hat's begonnen. So hat Nehemia das gemacht. So hat Gott gesagt, ich möchte, dass ihr euch damit beschäftigt. Und ich stelle mir das wirklich toll vor. Also hier geht's, wir sind irgendwie 100 Leute, dort geht's um 40.000 Menschen. Lesen wir kurz vorher, 40.000 Menschen sind ja nach Jerusalem zurückgekehrt und die stehen alle auf diesem Platz und machen 3 Stunden lang nichts anderes, wie dem Wort Gottes lauschen. Ich denke, dass es uns trotzdem auch mal eine Frage in uns aufkommen lassen sollte, was ist das Wort Gottes für mich? Ist das Wort Gottes eine Ergänzung für die Prediger, damit die ungefähr wissen, was sie zu erzählen haben? Oder ist das Wort Gottes ein Fundament, auf den ich mich stellen möchte? Ein Fundament, wo ich sage, das ist etwas Tragendes, das ist etwas Wichtiges in meinem Leben. Und wenn wir heute hier stehen und zurückkehren, dann ist die Frage, stehen wir auf diesem neu gemachten Boden, wo wir euch eigentlich gar nicht mit Schuhen drauflassen wollten, oder stellen wir uns auf das Wort Gottes? Ist das das Fundament dieser Gemeinde? Ist das das Fundament unserer Treffen von dem, was wir hier gemeinsam tun? Rein salopp von außen gesagt, natürlich. Irgendwie beschäftigen wir uns mit Gott, dann muss die Bibel auch das Fundament sein. Aber bin ich bereit, diese Bibel zu lesen? Bin ich bereit, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, mit die ich nicht verstehe, die mich vielleicht irgendwie triggern, wo ich merke, da bin ich anderer Meinung wie Gott? Klingt schon komisch, aber da ringe ich mit Gott vielleicht noch. Bin ich bereit, mich in diese Themen hineinzuversetzen? Oder ist dieses Wort Gottes einfach nur irgendwie ja, für die Leiter oder für die Leute gedacht, die ab und zu was von sich geben? Bin ich bereit, Gottes Ordnungen zu akzeptieren? Sind wir als Gemeinde bereit, Gottes Ordnungen zu akzeptieren? Ich glaube, das war die Frage, die Nehemia von Gott bekommen hat, indem das Wort vorgelesen wurde. Sind die Leute bereit, Gottes Ordnung neu zu akzeptieren, jetzt wo sie wieder zurückgekehrt waren? Wollen wir uns damit mehr beschäftigen, als mit unserem eigenen Verstand und unseren eigenen Erklärungen für die Dinge? In Jeremia 9, die Verse 22 bis 23 lesen wir, so spricht Jahwe, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche gebe nicht an mit seinem Geld. Grund zum Rühmen hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Wer einsieht, dass ich Jahwe bin, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn das gefällt mir, spricht Jahwe. Oder anders gesagt, Jesaja 10, Vers 15, rühmt sich die Axt gegen den, der sie gebraucht, tut die Säge sich groß gegen den, der sie zieht. Das wäre, als ob der Stock den schwingt, der ihn hebt, als ob das tote Stück Holz den Mann bewegt. Warum habe ich den Text gerade zitiert? Da steht hier unten auf einem Holz unserer Bühne. Das haben die Leute, die unser Männerhauskreis, wo sie diese Bühne quasi gebaut haben, wieder neu aufgebaut haben, auf einen der Balken geschrieben. Und dort steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Dort steckt drin, dass ich in Gottes Augen nichts wert bin, klingt falsch, aber dass ich mich nicht um das rühmen kann, was ich in meinem Leben erlebe, sondern dass er es ist, der die Axt schwingt, dass er es ist, der es hervorbringt, das, was passiert. Und was soll ich mich rühmen, wenn ich heute hier stehe und irgendwas erzähle, was Gott mir quasi gesagt hat, was ich erzählen soll? Es ist dran, dass er gerühmt wird und er groß gemacht wird. Und das ist ein Teil des Fundaments, das wünsche ich mir von ganzem Herzen für uns als Gemeinde, dass wir nicht diesen Raum verlassen, mit dem wir rühmen uns, wie toll wir diesen Raum geschaffen haben, was für tolle Entscheidungen wir getroffen haben, was für tolle Kämpfe wir gekämpft haben, sondern dass wir ihn dafür rühmen, dass er diesen Raum geschaffen hat, dass wir ihn dafür rühmen, dass er an dieser Gemeinde Gefallen findet und Menschen hinzufügt. Dass wir ihn dafür rühmen, dass wir ein Sprachrohr geworden sind, auch fürs Erzgebirge, dass wir Dinge im Erzgebirge verändern können. Dass wir ihn rühmen, dass wir mit anderen Gemeinden in diesem Ort und in unserer Umgebung zusammenarbeiten können. Nichts davon sind Dinge, die wir erkämpft haben, sondern es sind Dinge, wo er uns genutzt hat, wie die Axt oder die Säge oder den Stock. Ich glaube, wenn wir das Fundament dieses Ortes darauf gründen, auf diese drei Bereiche, auf das Loben Gottes und damit das Herunterziehen der geistlichen Welt als Schutzmantel, das Wort, sein Gesetz, seine Botschaft an uns als Fundament und dem Bewusstsein, dass es nicht wir sind, sondern dass er es ist, der durch uns wirkt und deswegen groß gemacht werden sollte, dann glaube ich, dass es was sein kann, was über viele Jahre Menschen wirklich Leben bringen kann und was Frucht hervorbringen kann. Leider ist die Bibel auch voll mit vielen Bauwerken, die es nicht über die Zeit geschafft haben. Ihr erinnert euch vielleicht an den Turm zu Babel, der gestürzt ist und Menschen sind in die Verstreuung quasi der unterschiedlichen Sprachen in die Welt geflohen. Lasst uns nicht den Fehler machen und uns selber rühmen und zeigen, wie toll und wie groß und wie stark wir sind, sondern lasst uns bewusst werden, dass er es ist, der die Axt schwingt. Im Anschluss an die ganze Story, die ich gerade mitgebracht habe, lesen wir, dass das Volk das Laubhüttenfest feiert. Und das liegt auch jetzt ganz knapp zurück. Das ist quasi übertragen unser Erntedankfest. Und ich wünsche uns allen, dass wir Erntedank feiern. Und ich glaube, was wir hier erleben, wir haben heute natürlich nicht hier die tollsten Früchte der Welt und vielleicht noch drei Hasen, die irgendwie früher, kann ich mich noch gut daran erinnern, wo Familie Freier noch die Hasen mitgebracht hat und lebendig quasi als lebendiges Opfer im Lobpreis, ne, die haben sie überlebt und sind wieder nach Hause gegangen, aber dass wir wirklich dieses, was hier geschaffen worden ist, als Lob und Dank unserem Gott wiedergeben. Und dass wir uns bewusst sind, dass er seine Geschichte schreibt mit diesem Berg. Und wir haben das vor uns ganz gut gehört, dass nichts davon auf menschlichen Karten stand, auf einem menschlichen Plan, wie könnte ich hier eine Gemeinde integrieren. Sondern es war allein Gottes Weg, den er sich wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten überlegt hat, wo dieses Gebäude errichtet worden ist. Ich bin gespannt, was noch vor uns liegt und was Gott noch alles tun möchte. Und ich kann nur an euer Herz appellieren, dass ihr euch wirklich, und das fängt bei uns an, wir sind die lebendigen Bausteine. Ja, es geht nicht darum, dass es irgendwie einen tollen Prediger gibt, paar tolle Lobpreiser, eine tolle Leiterin, sondern es geht darum, dass wir uns als lebendige Bausteine einsetzen lassen. Und lebendig und Zeugnis Gottes werden wir dann, wenn wir uns genau mit diesen Punkten beschäftigen. Da lehne ich mich heute mal weit aus dem Fenster. Das ist unsere Hausaufgabe der nächsten Wochen, uns damit zu beschäftigen, unseren eigenen Stolz zu besiegen, Lobpreis Gottes auf diesen Berg zu bringen, in unser Leben hineinzubringen und uns mit den schweren Stellen der Bibel zu beschäftigen. Natürlich auch mit den leichten, aber über die schweren nicht zu stolpern und sie zur Seite zu schieben. Nach dem zu trachten, was Gott für uns hat und nicht nach dem menschlichen Ding. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alles andere, was wir benötigen, manchmal sich vielleicht in der Zeit etwas anders gestaltet, aber Gott wird es uns schenken zu seiner Zeit. Und mehr, als wir uns vorstellen können. Ich möchte gern beten am Schluss und ich bitte die Lobpreiser nach vorn. Und wir wollen jetzt gerne Gott loben und preisen. Und ich weiß, der ein oder andere fühlt sich vielleicht irgendwie durch Maske beschränkt oder was weiß ich. Aber Leute, wir dürfen einen lebendigen Gott treffen. Ob du nur eine Maske trägst oder nicht, das ändert nichts an unserem Kopf. Lass das nicht in deinen Kopf eindringen als Hemmnis, sondern sei bereit zu sagen, Gott, so wie ich hier bin und wenn ich einen Sack über dem Kopf habe, ich kann diesem Gott begegnen und du hast sogar Platz um dich drumherum. Das ist ein schönes Bild, das zeigt zwar ein bisschen, dass wir nicht so beieinander sind, aber Gott hat Platz, um dich herumzugehen und dir wirklich von allen Seiten zu begegnen. Und Gott, ich lobe und preise dich für das, was du hier tust. Und Gott, das ist wirklich, auch wenn es manchmal nur Worte sind im ersten Moment und später erst irgendwie in unser Herz fällt, es ist nicht unser Verdienst, es ist dein Verdienst. Und allen Stolz, den wollen wir dir entgegenbringen. Wir sind stolz auf das, was du gemacht hast, Herr. Und wir sind vielleicht stolz darauf, dass du uns benutzt hast, Herr. Dass wir Säge, Hammer, Axt, Geld, was weiß ich, was hier eingebracht worden ist, dass wir das sein durften, Herr. Und ich will das wirklich aussprechen über diesen Raum, über die Fundamente dieses Gebäudes und über das, was hier entstehen soll, Herr, dass dein Lobpreis bis tief in die Fundamente hineindringen soll. Gott, ich lade dich ein, dass du uns dein Wort in einer ganz neuen Form aufschließt, Herr, dass wir noch viel, viel mehr verstehen können, Herr. Gott, ich danke dir, dass du alles für uns hast, dass du uns alles schenken möchtest und schenk uns Vertrauen, Herr. Schenk uns Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst und dass du zur richtigen Zeit kommst, Herr. Und Herr, wir wünschen uns Leben in diesem Raum, wir wünschen uns Leben für unseren Ort, für unser Erzgebirge, für das, was du uns hingestellt hast. Benutze uns als dein Werkzeug, Herr. Amen.